Wenn du in den Gottesdienst kommst, was ist das, was du hier schätzt? Was ist dir wichtig? Ist es vielleicht die warme Atmosphäre, die hier herrscht, dass es ein geheizter Raum ist, dass wir im Trocknen hier sitzen? Sind es vielleicht die Lieder, die wir miteinander singen, dass wir da Gemeinschaft haben? Ist es Abendmahl, dass du sagst, wenn ich weiß, Abendmahl wird gefeiert, dann komme ich zum Gottesdienst? Sind es die Predigten, die dich im Gottesdienst ansprechen? Sind es vielleicht die Leute, die hier sind, die dich hierher locken? Endlich treffe ich die mal wieder, habe sie lange nicht gesehen. Oder ist es vielleicht sogar alles zusammen? Gottesdienst findet ja im Leben statt, mitten im Leben. Wir kommen aus unserem Leben, wir gehen auch wieder ins Leben. Und es gibt ja Verse in der Bibel, denken wir zum Beispiel Römer 12, das Kapitel ganz am Anfang, wo wir davon lernen, eigentlich ist das ganze Leben Gottesdienst. Eben nicht nur diese Stunde, anderthalb Stunden sonntags morgens, sondern alles, was wir tun, soll Gottesdienst sein. Und dann gibt es aber ja trotzdem diese eine Veranstaltung in der Woche, die nochmal besonders als Gottesdienst bezeichnet wird. Diese gemeinsame Veranstaltung, und zwar deswegen, weil dieser Gottesdienst, dieser besondere Gottesdienst nicht alleine funktioniert. Gottesdienst ohne andere Menschen, klappt einfach nicht. Und dieser Gottesdienst braucht einen besonderen Kern. Und damit haben wir eigentlich schon alle wichtigen Punkte, die wir heute in dieser Predigt, heute im Gottesdienst in den Blick nehmen wollen. Von all dem spricht nämlich der Predigttext, mit dem wir uns heute dem Thema Gottesdienst nähern wollen. Und ich lese uns zwei Verse aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, die Verse 16 und 17. Und da schreibt Paulus: Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Lasst uns miteinander, so habe ich die Predigt heute mal überschrieben, und Paulus legt ja einen besonderen Wert auf das Miteinander. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen beim Hören dieses Textes oder vielleicht habt ihr den auch in den Ohren schon gehabt, dass da ja ganz oft einander und ihr, also Mehrzahlformen, vorkommen. Es geht um Miteinander, es geht um Gemeinschaft, die den Gottesdienst besonders macht. Und dazu schauen wir uns an, was Paulus sich wünscht, was alles miteinander geschehen soll. Und das Erste ist, lasst uns miteinander aus Gottes Wort leben. Dieser Brief an die Kolosser ist ja einer der Briefe, die Paulus geschrieben hat aus der Gefangenschaft heraus, und er schreibt an eine Gemeinde, die er noch gar nicht wirklich kennt, die er nicht gegründet hat, sondern die ein Mitarbeiter von ihm gegründet hat. Paulus war ja ganz lange in der Stadt Ephesus in der heutigen Türkei, und wenn man dann von Ephesus das Tal weiter ins Landesinnere läuft, dann kommt man zur Stadt Kolossae. Und einer der Mitarbeiter von Paulus, Epaphras, der hat diesen Weg gemacht, ist als Missionar von Ephesus nach Kolossae gezogen, hat dort die Gemeinde gegründet, und wie es in vielen der ersten Gemeinden, von denen uns das Neue Testament berichtet, wie es da in vielen Gemeinden passiert ist, ist auch hier so ein bisschen was durcheinander gekommen. Und die Frage davon, was ist eigentlich der Kern des christlichen Lebens, auf was bauen wir eigentlich, diese Frage hat die Menschen bewegt. Es gab so ein paar Verwirrungen zum Thema auch, wie gehen wir um mit bestimmten Feiertagen. Auch die klassische Frage in den ersten Gemeinden, müssen Christen beschnitten sein oder nicht? Judenchristen, Heidenchristen, so dieses Miteinander. Alle diese Spannungen waren da, und Paulus legt da einen großen Kern drauf, auf die Erlösung ganz durch Jesus Christus. In Kapitel 2 diese wunderbaren Aussagen von Jesus. Er hat den Schuldbrief an das Kreuz genagelt und führt durch seinen wunderbaren, großartigen Sieg die Mächte und Gewalten dieser Welt im Triumphzug mit sich mit. Jesus ist der Sieger. Reihen wir uns doch bei ihm ein. Und davon ausgehend befasst sich Paulus dann auch mit einigen ethischen Fragen, dem Miteinander von Menschen. Da kommen dann die sogenannten Haustafeln, das Verhalten von Männern und Frauen zusammen, Kinder und Eltern, Sklaven und Freie und so weiter. Und kurz bevor er hierauf kommt, stehen diese Verse hier über den Gottesdienst. Paulus hat in Kapitel 3 das Bild gebraucht, zieht den neuen Menschen an. Ihr lebt mit Jesus, ihr seid neue Menschen geworden, zieht das an und lebt dann daraus. Und das hat Auswirkungen, eben auch auf den Gottesdienst. Und zunächst kommt Paulus auf das Zentrum von Gottesdienst, auf das Zentrum auch jedes christlichen Lebens zu sprechen, wenn er sagt, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten, unterrichtet einander in der Lehre Christi. Im Zentrum eines jeden Gottesdienstes soll Gottes Wort stehen. Gottes Wort als Zentrum. Gott redet zu uns. Davon haben wir letzte Woche schon gehört. Gott spricht zu uns. Er gibt das erste Wort und wir antworten im Gottesdienst. Wir antworten mit unserem Leben daraus. Er teilt sich uns mit. Und was für ein Privileg ist das ja, dass wir Gottes Wort in unserer Sprache haben. Manchmal finde ich das erstaunlich, wenn man so in christliche Buchhandlungen kommt und dann guckt, was da an Bibeln alles steht und man steht vor so einem ganzen großen Regal und dann hat man von Luther, Elberfelder, Schlachter, Neue Genfer, Neue Evangelistische, das Buch und keine Ahnung, wie sie alle noch heißen, eine Vielzahl an Übersetzungen. Was für ein Privileg, wenn wir daran denken, dass es immer noch Volksgruppen gibt, die vielleicht gar nichts aus der Bibel in ihrer eigenen Sprache haben oder nur einzelne Kapitel. Und wir können uns gar nicht entscheiden, welche Bibel wir eigentlich lesen sollen. Gott spricht in menschlicher Weise. Und zwar auch so, dass wir es verstehen können. Bibellesen ist keine Geheimwissenschaft. Dafür muss man nicht erst ganz besondere Weihen bekommen, um das zu verstehen. Das kann man ganz einfach so machen. Natürlich sind nicht alle Aussagen in der Bibel ganz gleich klar zu verstehen. An manchen, da muss man sich ein bisschen dran abarbeiten und selbst wenn man Theologie studiert hat, reibt man sich an manchen Sachen. Nicht alles ist mir verständlich. Und wenn ich sehe, dass große Theologen sich über manche Dinge zerstreiten, dann heißt das, es gibt da an manchen Punkten Themen, da muss einfach drüber diskutiert werden. Aber die Bibel ist kein totes Buch. Die Bibel ist lebendig. Und ich vermute, ihr habt auch solche Situationen schon erlebt, wo ihr Bibel gelesen habt und merkt, das hat irgendwie Auswirkungen. Das ist ganz was anderes, als wenn ich jetzt die Tageszeitung lese oder irgend so einen Schmunzettenroman lese. Der macht es mir vielleicht mal kurz warm ums Herz und hinterher denke ich mir auch wieder, ah, hätte ich das doch gelassen. Irgendwie so richtig ist das nichts. Aber Bibellesen ist doch in der Regel natürlich auch nicht immer, dass wir jetzt sagen, boah, wir sind erfrischt und wir haben geistliche Höhenflüge. Aber es gibt doch immer wieder diese Momente, wo man das Gefühl hat, und jetzt spricht Gott gerade genau zu mir. Das, was irgendwo vielleicht vor 2000, 3000 Jahren oder noch viel länger passiert ist, was er dort zu Menschen gesagt hat, das gilt doch genauso auch mir, heute. Das spricht genau die passende Situation in die passende Situation hinein. Ein Buch mit Auswirkungen. Und das verbindet Christen ja miteinander weltweit. Diese Botschaft, dass Gott mit uns gesprochen hat, die Gemeinschaft durch Jesus Christus und die Begegnung mit ihm in seinem Wort. Wer Jesus wirklich sucht, wer ihn finden will, der findet ihn in der Bibel. Und der kann dort lesen, wie er ist, wie er handelt, was er von uns fordert. Wer Gott kennenlernen möchte, erkennt ihn durch sein Wort. Und die Bibel ist wie so ein Liebesbrief, wo Gott wirbt um uns, uns zurückhaben will, uns einlädt, kommt doch zurück. Und Paulus macht ja deutlich, welche Auswirkungen die Bibel, das Bibellesen auch auf uns hat. Er spricht von Entfaltung, von Reichtum. Also merken wir, die Bibel ist ein Schatz. Da ist richtig was rauszuholen. Da geht irgendwie auch was ab, da passiert was. Und ich staune, wie eben schon gesagt, diese Aktualität von der Bibel. Obwohl sie vor 2000 noch viel mehr Jahren geschrieben worden ist und trotzdem gilt so vieles, gilt es noch heute und es passt auch in unser Leben. Und es ist immer noch Maßstab für unser Leben. Daran richten wir uns aus. Daran prüfen wir in unserem Leben. An Gottes Wort richten sich unsere Gebete aus. Daran richten sich unsere Lieder aus, die wir singen. Daran richtet sich im Gottesdienst die Moderation, die Predigt, die Gemeinschaft untereinander. Darum soll sich alles drehen. Gottes Wort als Zentrum für den Gottesdienst. Und wenn sich was entfalten soll, dann braucht das ja Raum. Da muss das Raum haben, um sich zu greifen. Und vielleicht habt ihr die Formulierung aus der Lutherbibel für diesen Abschnitt im Ohr, die Übersetzung, dass er sagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und wenn jemand irgendwo wohnen will, dann braucht er Platz. Dann lassen wir dem irgendwie auch Raum. Und selbst wenn es nur ein Gast für eine Nacht ist, braucht er ja einen Schlafplatz. Und das heißt, wir müssen irgendwie ein bisschen was von unserem Raum abtrennen, dass dann da das Gästebett aufgebaut wird, die Luftmatratze aufgeblasen wird oder was auch immer es ist. Da braucht jemand Raum. Und wer wohnt, braucht Raum und bleibt dann vielleicht auch länger. Eben, Paulus sagt ja nicht, gebt dem Wort Gottes mal so ein Gästebett, sondern gebt ihm wirklich Raum. Keine Stippvisite, sondern dauerhafter Raum, der hier ist. Verfügbar, erlebbar, erfahrbar, gekommen, um zu bleiben. Und wenn der Platz da ist, wenn sich alles entfalten kann, wenn sich das auffalten kann und wir die Vielfältigkeit von Gottes Wort erleben, dann entfaltet die Botschaft auch ihre ganze Kraft. Die Botschaft, die uns anspricht, die uns durchströmt und die letztendlich den ersten Baustein auch legt zu unserer Rettung. Der Glaube kommt durch die Bibel, durch die Verkündigung. So drückt Paulus ja an anderer Stelle auch mal an, wie soll es möglich sein, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn sie das Wort nicht vorher gehört haben? Wie soll das gehen? Lasst die Botschaft bei euch wohnen, gebt Gottes Wort Raum. Und auch wenn das vielleicht unbequem ist, Gottes Wort ist vielleicht nicht immer so ein Kuschelgast, muss man sagen, wo man das alles immer toll ist. Denn die Bibel fordert uns ja auch heraus an manchen Punkten. Und wir denken uns dann manchmal, ach, hätte Paulus das vielleicht nicht geschrieben oder hätte Jesus das nicht gesagt. Und müssen die Propheten immer so mit dem Gericht um die Ecke kommen? Und gerade wenn wir heutzutage in manchen Strömungen auch in christlichen Kreisen schauen, die eine bestimmte Brille aufsetzen und sagen, wir schauen jetzt immer mit der Brille der Gesellschaft auf die Bibel. Und so wie wir es gesellschaftlich sehen, das ist der Zugang, wie wir an die Bibel rangehen. Da merken wir natürlich auch, das passt nicht zueinander. Vieles, was heutzutage gesellschaftlich als Mainstream verkauft wird, als das, was gangbar ist, das passt mit der Bibel nicht zusammen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Wer hat denn das letzte Wort? Ist es die Gesellschaft und die Themen, die da vorgegeben werden? Oder ist es die Bibel, die Gottes Wort als ewige Richtschnur für uns ist? Und wenn man sagt, die Gesellschaft hat das erste Wort, dann fängt man halt an und höhlt die Bibel Stück für Stück aus. Dann nimmt man sich nur noch die Verse heraus, wo man sagt, ja, das passt noch, das klingt ganz gut. Das sticht mich vielleicht auch nicht so sehr, das tut nicht so weh. Aber dann grabe ich mir und grabe auch, wenn ich als Gemeinde das durchziehe, irgendwann das Wasser ab. Dann fehlt ja ein festes Fundament. Und schon vor 300 Jahren hat das der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, Nikolaus Graf von Zinzendorf, erkannt, als er in einem Lied gedichtet hat, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Und dann heißt später in der Strophe, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Was ist das Fundament, wenn die Bibel ihren Wert verloren hat? Wenn wir sie aus dem Fenster rausgeschmissen haben, was machen wir denn dann noch hier? Was zählt dann noch? Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen es immer wieder. Und wir können das natürlich im Alltag anwenden. Und das ist wichtig, dass wir es auch persönlich lesen und nicht nur sagen, ich warte darauf, dass sonntags mir das hier ausgelegt wird und unter der Woche spielt das keine Rolle. Wir brauchen jeden Tag die geistliche Nahrung, um das mal so auszudrücken, dass wir uns füttern mit Gottes Wort, dass er in unser Leben hineinreden kann. Und wir brauchen das auch in der Gemeinschaft, im Miteinander, sei es in der Bibelstunde, im Glaubensforum, sei es im Hauskreis, dass ich mich austausche mit meinem Ehepartner, dass ich mich austausche mit Freunden und Bekannten, in Zweierschaften, wie auch immer ihr das lebt, in Freundschaften. Wir brauchen dieses Miteinander, weil da sich Gottes Wort dann auch entfalten kann. Das, was ich selbst auch vielleicht alleine gelesen habe, es dann wieder umsetzen und anwenden kann. Wir haben ja letztes Jahr ganz viel davon gehört, als wir schon über Gemeinschaft nachgedacht haben, dass Gemeinde so ein Trainingsort ist. Hier habe ich doch gleich eine ganze Menge an Leuten, mit denen ich das mal ausprobieren kann. Wenn ich davon lese, dass Gott sagt, vergebt einander, ja hey, hier sind 30, 40 Leute, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Wenn es heißt, ich schenke euch die Liebe und die sollt ihr weitergeben, naja bitte, hier sind genügend Leute, wo ich das mal ausprobieren kann. Wenn die Bibel sagt, seid gastfreundlich untereinander, naja dann, hier sind Leute, mit denen ich das praktizieren kann. Hier kann ich das üben und weil ich mich ja hier vielleicht sogar sicher fühle, die Leute kenne ich ja schon einigermaßen, da lade ich mir jetzt ja vielleicht nicht irgendwie einen ungebetenen Gast ein. Könnte ja anders sein, wenn ich einfach irgendjemand hier auf der Straße treffe und den dann per Angel und dann ins Haus zerre und an den Küchentisch setze und sage jetzt, ich muss gastfreundlich sein, setz dich hin. Ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt so gut. Aber wenn ich das hier schon mal geübt habe und gemerkt habe, das passiert nichts, fremde Leute beißen in der Regel auch nicht, dann kann ich das umsetzen. Wir brauchen diesen Trainingsort in ganz unterschiedlicher Form, um dadurch auch Gottes Wort weiter zu erkennen, zu lernen. Was der eine verstanden hat, da braucht der andere vielleicht 2 Minuten länger, 2 Schritte mehr. Und ich staune jedes Mal wieder, wenn wir uns dienstags auch treffen zum Glaubensforum und dann den Bibeltext lesen und dann zu merken, wie vielfältige Gedanken da zusammenkommen. Was für den einen verständlich war, was für den einen geholfen hat, was den einen weitergebracht hat. Und dann plötzlich merke ich, das war ein Gedanke, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist so wertvoll in diesem Moment. Und das ist so wertvoll, ich verstehe es nochmal mehr. Wir lernen voneinander. Gottes Wort im Zentrum. Also lasst euch miteinander, lasst uns miteinander Gottes Wort ins Zentrum rücken, aus Gottes Wort leben. Gottes Wort belebt und verbindet. Und Paulus sagt noch etwas Zweites. Lasst uns miteinander Gott loben. Ich habe es eingangs schon gesagt, ganz viel ist hier dieses Wort einander, miteinander, ihr sollt füreinander und so weiter. Diese Worte kommen davor und ich glaube, dass uns das auch herausfordert, dass Paulus so viele Einander-Verse geschrieben hat. Nicht nur hier an die Kolosser, sondern ja in ähnlicher Weise auch im Epheserbrief, da steht diese Verse nochmal fast parallel und auch in den anderen Briefen, immer dieses Einander. Das heißt, da sind ja noch mehr Leute, da geht es auch noch um mehr als nur um mich. Und wir sind ja in einer Zeit des Individualismus, wo uns die Gesellschaft das einprägt, du alleine bist wichtig, das, was für dich zählt, das ist entscheidend. Und so gehen wir dann auch in den Glauben und das Entscheidende ist eigentlich immer nur noch ich und mein Jesus. Und natürlich muss jeder von uns eine persönliche Beziehung mit Jesus führen. Dazu laden wir ja auch immer wieder ein, dass man diese Entscheidung für sich alleine trifft und die kann auch keiner abnehmen. Bei allem, wo wir Leute haben, die uns helfen, die uns unterstützen, wo wir in der Gemeinde nicht alleine unterwegs sind, aber keiner von uns kann dir diese Entscheidung abnehmen. Nicht ich als Pastor kann das tun, nicht irgendjemand von den Ältesten, nicht die Person, die neben dir sitzt. Die Entscheidung triffst du ganz alleine. Und trotzdem ist aber Gottesdienst eben nicht nur ich und mein Jesus, sondern wir als Gemeinde und Jesus. Wir kommen ja mit mehreren Leuten zusammen. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Ein Christ, der sich keine Gemeinde sucht, kann auch nicht funktionieren. Das ist, ganz oft wird dann ja dieses Bild gebraucht, so von der Kohle oder vom Holzscheit. Wenn man das aus dem Feuer herauszieht, dann kann es nicht mehr weiter glühen, weil die Wärme irgendwann verloren geht. Das geht aus. Wir brauchen dieses Miteinander. Und auch wenn das in der Gemeinde ja nicht immer einfach ist. Es ist ja manchmal herausfordernd. Andere Leute können einen ja auch manchmal ein bisschen kitzeln. Oder kratzen. Oder vielleicht sogar mal beißen oder zwicken. Das klappt ja nicht immer. Wir wissen es ja nun mal, wo Menschen zusammenkommen, das geht nicht immer in allem so gut. Aber wenn wir das Bild vom Leib, was Paulus ja für die Gemeinde gebraucht, ernst nehmen, diesen Körpergedanken, dann heißt es ja, wenn ich mich da rausziehe und nicht dabei bin, dann fehlt dem Körper irgendwas. Dann ist da was verloren gegangen. Und wegbleiben heißt, sich nicht einbringen heißt, ich reiße irgendwas aus dem Körper raus, was keine Lust mehr auf den Rest hat. Ich reiße was aus dem Körper heraus und der Körper hat eine Wunde. Und das tut weh. Das Ohr will jetzt eigene Wege gehen, die Hand will eigene Wege gehen und so weiter. Da fehlt doch irgendwie was. Getrennt vom Körper kann das aber nicht funktionieren. Und Paulus legt, wie gesagt, hier den Wert auf das Miteinander, ermutigt euch miteinander, unterrichtet euch miteinander, zeigt einander den richtigen Weg, singt Psalmen, Lobgesänge von Gottes Geist, eingegebene Lieder, singt sie dankbar aus tiefstem Herzen und zur Ehre Gottes. Und natürlich gilt hier auch, ja, ich kann alleine Gott loben und ich soll auch alleine Gott loben. Das ist nichts, was nur hier morgens passiert und auch nur dann passiert, wenn mehr als 30 Leute da sind, sondern egal wo ich bin, mit allen in meinem Leben, mein ganzes Leben ein Loblied zur Ehre Gottes. Und wenn Paulus aber hier ja vom gegenseitigen Lehren, Ermahnen und so weiter spricht, dann hat das eben auch mit den Liedern zu tun, sich zu ermutigen, sich zu stärken in der Gemeinschaft. Und es ist nun mal leider so, dass zu viel Spaltung und zu viel Auseinandersetzung in Gemeinden deswegen passiert ist, weil man sich über Lieder zerstritten hat. Über die Art der Musik zerstritten hat, Und natürlich, Musik ist zunächst einmal ja auch irgendwie Geschmackssache. Was dem einen gefällt, muss dem anderen noch gar nicht gefallen. Also es gibt ja Leute, die sagen, gute Musik im Gottesdienst ist nur dann, wenn eine große Band vorne steht, die so richtig schiebt. Und wenn ich reinkomme und die spielen den ersten Ton, dann haut es mich gleich wieder aus dem Gottesdienst raus. Für manche ist das die einzig richtige Art, Musik zu haben. Dann gibt es die Nächsten, die sagen würden, also das einzig biblische Instrument, Klammer auf, das stimmt gar nicht, Klammer zu, ist die Orgel. Also ich habe nichts gegen Orgeln, aber das ist kein biblisches Instrument. Aber ganz egal, das ist das einzig Wahre. Nur wenn wir mit einer Orgel, die voll aufgerissen alle Register gezogen hat und dann alle 18 Strophen Paul Gerhardt singen, dann ist das Gottesdienst. Und dann kommt der Dritte und sagt, Harmonium und Männerchor, so stelle ich mir die Hölle vor. Was dabei deutlich wird, ist, Musik ist Geschmackssache. Und ich glaube, wir könnten jetzt heute Morgen auch abstimmen und sagen, was gefällt dem einen, was gefällt dem anderen. Es ist Geschmackssache. Und zuallererst sage ich ja immer, das, was für mich gilt, was für mich zählt, das ist das Wahre. Ich brauche das für mich und sonst ist es nichts. Aber was Paulus hier und eben auch an anderen Stellen in diesen Einanderversen deutlich machen lässt, ist, Musik und Lob Gottes ist zuallererst kein Selbstzweck. Es geht um mehr als Jesus und mich. Es geht um mehr als das. Lob Gottes ist kein Selbstzweck. Und das ist im Gottesdienst auch nicht so gedacht. Durch unseren Gesang bekennen wir voreinander. Durch unseren Gesang ermutigen wir uns miteinander. Und ich weiß nicht, ob du mit dieser Haltung in den Gottesdienst gehst, mit dieser Haltung hier bist, wenn wir miteinander singen. Ich singe nicht für mich, sondern wenn ich singe, dann singe ich für meine geistlichen Geschwister, für meine Familie, die sich hier im Gottesdienst morgens trifft, damit sie ermutigt werden, damit sie gestärkt werden. Wenn ich singe aus vollem Hals, dann zur Freude der anderen und selbst wenn die Töne schief sind. Ich singe für die anderen, ich ermutige die anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze ja gerne am Klavier und begleite euch, aber ich finde es tatsächlich eigentlich schöner, hier vorne zu sitzen und von hinten das zu hören, wenn miteinander gesungen wird, wenn wirklich man merkt, das ist jetzt einfach nicht nur, wir singen nicht einfach nur, weil wir singen, sondern es kommt aus tiefster Überzeugung. Aus tiefster Überzeugung. Und mir läuft immer noch ein Gänsehaut über den Rücken, wenn ich daran denke, bei jeder Absolvierungsfeier an der FDH wird am Ende die inoffizielle FDH-Hymne gesungen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Und alle singen das miteinander, die, die jetzt schon länger im Dienst stehen, die Dozenten und Professoren, die, die ausgesendet werden in den Dienst, mit diesem Wissen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Und mit diesem Wissen gehen wir in den Dienst hinein. Und alle singen das. Und es ist ein altes Lied, ja. Und sprachlich vielleicht nicht ganz up to date. Aber die Botschaft ist so gut. Durch unseren Gesang ermutigen wir uns gegenseitig. Und selbst wenn du mit diesem Gedanken bist, ich singe für die anderen, keine Angst. Es ist auch jemand im Saal, der singt für dich. Du gehst nicht leer nach Hause, du gehst nicht alleine nach Hause. Und ich glaube, dass wir diese Perspektive immer wieder lernen müssen, uns das immer wieder sagen müssen, bei allem, was wir im Gottesdienst tun, wenn wir hierher kommen, auch wenn ich vielleicht mit dem Aktuellen nicht zufrieden bin, auch wenn ich vielleicht sage, dieses Lied, es passt mir gar nicht. Und auch wenn ich sage, die Predigt, sie hat mich heute Morgen aber sowas von gar nicht hinterm Ofen hervorgezogen. Es könnte sein, dass jemand anderen genau durch dieses Lied heute Morgen Gott begegnet ist. Und es könnte sein, dass durch die Predigt, die dir nichts gesagt hat, heute Morgen jemand Jesus gefunden hat. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir mit dieser Haltung hineingehen? Es geht nicht zuerst um mich, es geht um das Miteinander. Wir feiern Gottesdienst auch füreinander, mit dem Fokus auf Gott. Aber wir feiern auch so, dass auch andere erlebt werden. Und Gottesdienst ist nicht mein eigener Selbstzweck, sondern es dient der Gemeinde. Und gleichzeitig aber auch, ich bin wichtig in dem Ganzen. Ich habe einen wichtigen Platz in dem großen Ganzen der Gemeinde. Wenn ich mich nicht teilhabe, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich mich rausziehe und wenn ich nicht mitsinge, dann fehlt auch was. Denn jede Stimme, die ich beim Singen höre, zeigt mir ja auch, ich bin nicht alleine. Ich stehe nicht alleine in den Herausforderungen im Leben. Ich stehe nicht alleine in den offenen Fragen, die ich habe im Glauben. Ich bin nicht alleine in dieser Welt, wo so vieles nicht mehr nach Jesus fragt. Da sind noch mehr Leute, denen das wichtig ist, die danach leben wollen. Ich bin nicht alleine. Und es wird deutlich in der Unterschiedlichkeit der Stimmen, die wir ja auch haben, für jeden Einzelnen von uns ist Jesus gestorben, in der Unterschiedlichkeit. Nicht nur die einen, die vielleicht ganz glockenhell singen können, die liebt er, sondern auch den Brummbass in der Ecke. Ganz egal, ob Sopran, Alt, Tenor, Bass oder was auch immer für eine Stimme du singst, Jesus liebt dich und er ist auch für dich gestorben. In der Unterschiedlichkeit, und das wird in der Gemeinde erlebbar. Wir müssen nicht gleich sein, wir dürfen unterschiedlich sein und kommen trotzdem zusammen. Musik füreinander. Und ganz unterschiedlich kann es sein, und das bringt ja Paulus auch zum Ausdruck, wenn er hier von ganz verschiedenen Arten von Liedern spricht, von Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Das können unterschiedliche Arten sein, es können auch die gleichen sein, für die er nur unterschiedliche Worte gebraucht. Da gibt es ganze Bücher darüber, die das diskutieren, was Paulus hier eigentlich meint. Wir merken aber, es gibt ganz unterschiedliche Lieder. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Gesang und Musik ist wichtig, auch als Lobpreis, wie soll man es sagen, als Lobpreistransporteur, den Lob weiterzugeben. Weil es ist ja das eine, wenn ich irgendwie jetzt sage, ich lobe dich, Gott. Dann ist das auch eine Überzeugung, die ich zum Ausdruck bringe. Aber wenn ich das aus tiefstem Herzen singe, dann ist das ja nochmal was ganz anderes. Warum singen Menschen ihren Partnern Liebeslieder? Weil sie die Emotionen nochmal rüberbringen wollen, als wenn da einfach nur so klassisch deutsch, zack, ich liebe dich. Auch wenn es Lieder gibt, die das vielleicht nicht so gut herausbringen, die dann eher so typisch deutsch klingen. Ich stolpere irgendwie die letzten Tage immer wieder über das Lied Lasst uns froh und munter sein. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten und haben uns gefragt, ob das nicht eine deutsche Kulturstudie ist, dass man noch sich noch dazu auffordern muss. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Also macht das bloß richtig als Deutscher und dann kann man das so richtig schön... Ihr habt es im Kopf, ich merke das schon. Also das ist jetzt ja nicht alles, was das Lied kann, aber trotzdem merken wir, es transportiert ja mehr. Ein Lied geht tiefer als nur das reingesprochene Wort, es spricht noch mehr an. Und Gottesdienst und gemeinschaftliches Lob lassen sich nicht voneinander trennen. Und wo das nicht stattfindet, wo kein Lob ist, wo nicht gesungen wird, ganz egal welche Lieder es sind, da fehlt was. Und ich glaube, wir alle erinnern uns daran, was uns gefehlt hat in der Corona-Zeit, als wir nicht singen konnten. Ja, es war gut, dass man sich YouTube-Videos angucken konnte und da zumindest mit reingenommen ist. Aber was war das für eine Befreiung? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Befreiung, als wir wieder miteinander singen konnten und man auch die anderen hört, mit ihren Stimmen, egal ob gerade, tief, richtig, was auch immer, aber miteinander zu singen, das schweißt zusammen. Und wenn man noch einen Beweis dafür braucht, dass das auch Gemeinschaft schafft, zusammen zu singen, dann muss man nur mal ins Fußballstadion gehen. Und da wird auch nicht immer richtig gesungen. Aber das gibt eine gemeinschaftliche Ebene. Das schweißt zusammen, das fördert die Gemeinschaft. Lasst uns miteinander Gott loben. Und das Letzte noch, lasst uns miteinander für Jesus leben. Diese Anweisung, die ganz am Ende dieses Predigttextes steht, ist ja noch mehr als nur eine Gottesdienstanweisung. Es ist ja eine Anweisung für alles. Alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus bezieht sich eben nicht nur auf einen kleinen Teil, sondern er hat natürlich immer das ganze Leben im Blick. Nicht nur einzelne Bereiche, sondern es geht um alles. Jesus will ja nicht nur ein bisschen von uns, er will alles, 100%. Alles, was ihr tut, alles, was ihr sagt, alles soll im Namen von Jesus geschehen. Und wenn was im Namen von einer Person geschehen soll, dann muss das ja auch in Einklang mit der Person sein. Dann muss das auch zu der Person passen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Auftrag für irgendjemand anderen Dinge unterschrieben habt. Dann geht man ja davon aus, wenn ich jetzt antworte, dass das auch passt, dass die andere Person auch damit einverstanden ist. Also keiner von uns ist Botschafter, aber Botschafter sind ja Stellvertreter der Regierung ihres Landes. Wenn der Botschafter in den USA irgendetwas tut, dann tut er das nicht nur als Privatperson, sondern dann ist das eigentlich eine Aussage. Er tut das im Namen von Bundeskanzler, er tut das im Namen Deutschlands und dann ist das auch gleich eine viel größere Auswirkung. Und wenn ein Land irgendetwas Komisches macht und das andere Land nicht einverstanden ist, dann wird der Botschafter einzitiert und der kriegt sozusagen stellvertretend für das Land eins auf den Deckel. diplomatisch ausgedrückt, natürlich nicht praktisch, aber so ist das mit im Namen von. Und wenn wir sagen, wir feiern unseren Gottesdienst, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wir tun alles im Namen von Jesus, dann muss das, was wir tun, aber auch mit ihm zusammenpassen. Dann muss das mit dem, was er will, im Einklang sein. Und hier stellt sich die Frage, wenn wir über den Gottesdienst nachdenken, passt das denn eigentlich? Passen die Elemente, passen die Bausteine, passt das, was ich sage, was ich singe, was ich tue, passt das zu dem, was Jesus sagt, was er von uns fordert? Wird er erlebbar, beziehungsweise wird seine gute Nachricht durch den Gottesdienst erlebbar und erfahrbar? Und nicht nur durch die Predigt, sondern eben auch durch die Moderation, durch die Lieder, durch die Gebete, durch das, was sonst noch im Gottesdienstablauf passiert, hilft uns der gesamte Gottesdienst dazu, dass wir Jesus besser kennenlernen, dass wir ihn mehr verstehen. Wir beginnen mit ihm, wir beginnen bei ihm und wir gehen dann hinterher auch mit ihm aus dem Gottesdienst in den Alltag zurück. Und wenn ich im Namen von Jesus lebe, dann lebt Jesus in mir, durch mir. Ich greife sozusagen auf sein Konto und bediene mich da und lebe da heraus. Er darf, er soll alles bestimmen. Im Alltag, in der Freizeit, auf der Arbeit, wo auch immer und natürlich eben auch in der Gemeinde. Er ist der, der durch das Miteinander erlebbar und erfahrbar werden soll. Maßstab für die Gemeinde, für alles, was wir tun. Ganz egal, ob es jetzt die öffentlichen Aufgaben und Dienste sind, das, was man sieht auch in der Gemeinde, die, die vorne stehen, oder aber auch die Dienste, die im Hintergrund passieren, von denen wir vielleicht gar nichts mitbekommen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, die aber genauso getan werden. Kleinste Reparaturen, Pflege der Außenanlage, was auch immer es ist, die Dinge, von denen man nichts mitkriegt. All das tun wir und danken dadurch Gott dem Vater. Wir tun es nicht für uns, sondern für ihn. Als dankbare Antwort auf das, was er uns zuerst geschenkt hat, das, was er für uns getan hat, für die Liebe, die er uns gegeben hat, für den Rettungsanker, den er ausgeworfen hat, für die Hand, die er uns entgegenstreckt, dass wir jeden Tag wieder neu zurückkommen können, auch bei all den Fehlern, die wir machen. Und da, wo wir es dann vielleicht vergessen, wo wir das nicht im Blick gehabt haben, wo wir da nicht drüber nachgedacht haben, da hilft es uns dann wieder, dass ja noch andere da sind. Dass wir eben nicht alleine im Gottesdienst sind, sondern dass wir mit anderen zusammenkommen, den Blick wieder richtig rücken. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang des Textes, aber keine Angst, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Aber wir sind am Anfang, ermutigt euch gegenseitig, lehrt euch gegenseitig, ermahnt euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig, lebt Gemeinschaft miteinander. Gottesdienst und Miteinander sind nicht voneinander zu trennen. Es funktioniert nur so. Wenn wir also über Gottesdienst nachdenken, dann brauchen wir diese Perspektive der Gemeinschaft. Was dient dem Ganzen? Und nicht nur, was dient mir, was gefällt mir, sondern was ist für das große Ganze wichtig? Was hilft, dass es im Namen Jesus passiert, dass ihm dadurch gedankt wird? Weg vom Vertrauten, was ist für mich wichtig, hin eben zu dem, was ist für das große Ganze wichtig. Wir leben gemeinsam aus Gottes Wort als Maßstab für unser Leben. Wir loben gemeinsam Gott und dabei ist jeder von uns wichtig. Und gemeinsam leben wir für Jesus, weil er uns in seine Familie aufnimmt. Und Familie ist ja auch immer mehr als eine Person. Also lasst uns das gemeinsam tun. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns in Gemeinschaft zusammenstellst und dass wir miteinander dich erleben können. Dass wir nicht alleine unterwegs sind in dieser Welt, sondern dass du uns Menschen an unsere Seite stellst, die mit uns auf dem Weg sind, die ja in dieser Familie, in deiner Familie Geschwister für uns sind. Und ich danke dir dafür, dass wir Gemeinschaft an unterschiedlichen Punkten auch durch die Gemeinde erleben können, durch das Mittragen, durch das Füreinander beten, für das ganz praktische Helfen. Und dass wir aber auch gerade im Gottesdienst das erleben können, dass uns das vor Augen geführt wird, was du getan hast und dass das, was du tust, dass deine Liebe, deine Vergebung, deine Gnade und Barmherzigkeit, dass sie uns allen gilt und das in der Unterschiedlichkeit. Hilf uns, dass wir das in den Blick nehmen, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass wir auch die anderen in den Blick nehmen, dass wir auch bereit sind, für die anderen zu leben, uns da einzusetzen und dass du uns die Kraft gibst, auch die Dinge, die wir aus deinem Wort, was Maßstab für unser Leben und auch für das Leben in der Gemeinde ist, dass wir das umsetzen können. Auch da, wo es schwerfällt. Herr, und schenk uns immer wieder die Kraft, dass wir alles, was wir tun, in deinem Namen tun können. Und damit wir das tun können, dass wir dich noch besser kennenlernen und noch mehr verstehen, was deinem Namen und deinem Auftrag in dieser Welt entspricht. Dass man es uns abspüren und ja, an uns sehen kann und auch von dem, was wir sagen, hören kann. Wir sind mit dir unterwegs. Wir leben aus dir und aus der Hoffnung, die du uns schenkst. Herr, wir brauchen dich. Deine verändernde Kraft. Danke, dass du an uns wirkst und dass wir dich miteinander im Gottesdienst erleben können. Amen.